Servus Deutschrap, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und heute ist es soweit, wir haben zum ersten Mal den Part 2 eines Interviews. Und das mit Jan Kaffer und Küçük Efendi, und ich könnte mir echt keine besseren Interviewgäste vorstellen. Ich mag die beiden sehr, liebe natürlich auch die Musik. Ich werde nie vergessen, wie Lennart mir vor 4, 5 Jahren, glaube ich, das erste Mal einen Song von denen gezeigt hat und ich dann wirklich in so ein absolutes Rabbit Hole gefallen bin, nichts anderes mehr hören konnte. Die Musik der beiden hat uns auf so vielen Urlauben und gemeinsamen Erlebnissen begleitet und deswegen bin ich wirklich super glücklich, dass sie heute bei uns waren. Jetzt steht ja auch sehr viel Veränderung bei ihnen an, ne? Also sie waren jetzt lange Zeit nur als Cartoon-Charaktere zu sehen und treten jetzt zum ersten Mal wirklich in Erscheinung, dadurch, dass sie ihre erste Tour haben. Ne? Keiner weiß genau wie. Aber ja, es war ein wirklich wildes Interview, muss man sagen. Deswegen hier noch ein kleiner Disclaimer oder eine kleine Geschichte vorab. Und zwar sind die beiden ja immer am Jetten durch die Welt und der eine von beiden, Jan Kaffer, hatte dort, wo er zu dem Zeitpunkt war, einen Stromausfall und konnte quasi nicht bei sich in der ruhigen Wohnung aufnehmen, weshalb wir gesagt haben, gut, wir probieren es mal aus, wenn du in ein Café gehst. Und er saß dann wirklich in einem sehr belebten Café, ihr könnt es euch nicht vorstellen, also da war wirklich Gespräch im Hintergrund, Geschirr hat geklärt, er wurde während der Aufnahme gefragt, ob er noch was zu trinken möchte und sowas, also es war wirklich heavy. Und als ich dann beim Schneiden des Podcasts mir zum ersten Mal die Audiospur dann angehört habe, dachte ich nur, mein Gott, wir müssen das Ding nochmal aufnehmen. Aber AI sei Dank konnten wir das Ganze jetzt mit einer AI-Nachbearbeitungssoftware so retten, dass ich finde, es ist wirklich hörbar. Es ist natürlich nicht der Sound, den ihr normalerweise kennt, wenn wir hier in einem ruhigen Studio sind mit einem Mikrofon und alles eine tippitoppi ist. Aber es ist unfassbar, was die AI da rausgeholt hat und was mir eben auch noch sehr wichtig war. Es ist einfach ein mega spannender und cooler Talk geworden, den ich euch nicht vorenthalten wollte. Wir sprechen natürlich jetzt über die neue Tour. Wir sprechen sogar über neue EPs, Alben, neue Musik. Was hat sich bei den beiden so verändert? Aber auch wie immer bei unseren Talks so bisschen persönlichere Themen. Also zum Beispiel, wir sprechen über Quiet Luxury im Deutschrap und was so deren Präferenzen sind, wenn es um Style und Fashion geht. Wir sprechen auch über Krypto, also über Bitcoin und so weiter, wann die beiden angefangen haben zu investieren. Und ihr werdet aus allen Wolken fallen, wenn ihr das hört, beziehungsweise euch nochmal den Kurs anschaut, wann die beiden eingestiegen sind. Und overall war es einfach ein super spannender und angenehmer Talk und deswegen bin ich froh, dass wir das Interview so veröffentlichen können. Und jetzt will ich gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Nach nur einem kurzen Spot geht's los. Viel Spaß beim Interview. Ja, und ganz viel Spaß bei dem Interview wünscht euch auch unser Podcast-Partner Effekt Energy, denn auch bei denen gibt es Big News. Es gibt nämlich zum ersten Mal, seit wir diese Partnerschaft haben, ein neues Produkt. Und das ist ein Flavored Energy, also Effekt Energy hat 3 Produktkategorien. Es gibt einmal die Classics, das ist einfach das klassische Energy in normal oder sugar-free. Dann gibt es noch die Mix, wo dann noch zum Beispiel Wodka mit dabei ist. Und dann gibt es aber die Flavored Energy. Und das sind ne, die mit den ganzen Geschmäckern wie Coconut Blueberry, Black Acai und so weiter. Und da gibt es einen neuen Taste und zwar Grape Mint. Und ich hatte es schon mal im Podcast erwähnt, aber ich bin ein absoluter Fan davon. Dieses Energy schmeckt nach der Shisha-Traube-Minze. Und auch wenn ich kein großer Shisha-Raucher bin, muss ich sagen, ist dieser Geschmack einfach richtig crazy. Es schmeckt nach natürlicher Minze und auch gar nicht so süß und sehr erfrischend so jetzt für den Sommer. Deswegen kann ich es jedem und jeder nur ans Herz legen. Probiert einmal diese neue Sorte aus, wenn ihr die seht. Oder wenn ihr gleich all in gehen wollt, checkt mal den Amazon Store ab. Den verlinke ich euch unten. Da könnt ihr direkt beim Hersteller bestellen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Let's go. Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig, denn es ist unser erstes, zweites Interview, der Part 2. Und ich könnte mir keine besseren Gäste wünschen als Jan Kaffer und Küçük Efendi. Herzlich willkommen zurück. Wie geht's euch, Jungs?
Super, super, mein Freund.
Geht's sehr gut, Bro. Wie geht's dir?
Wunderbar, wunderbar. Ich bin echt hyped auf den Talk, muss ich sagen. Wir hatten ja unser letzten, glaube ich, vor einem Jahr knapp. Es war im April letzten Jahres. Und ich muss sagen, seitdem, mich verfolgt dieses Interview so krass. Immer wenn ich Leute treffe irgendwie und dann kommt so, ja, deutscher Podcast, ja, wen hattet ihr schon im Interview? Und dann werden ein paar Namen gedroppt und sobald dann so Jan Kaffer, Küçük Efendi kommt, ist so, was, was, was? Und da merkt man so ein bisschen, was ihr für eine krasse, eng gebundene Fanbase habt. Und jetzt geht ihr auch noch auf Tour. Also es steht einiges an. Wie geht's euch damit?
Safe, Bro, safe. Also wir freuen uns natürlich auch sehr drüber. Und zyklische Tour, Bro, wir sind sehr, sehr aufgeregt. Also wir sind wirklich sehr aufgeregt. Wir sind sehr gespannt. Wir sind sehr wild am Planen gerade. Das wird alles auf ganz anderen Ebenen stattfinden. Das heißt, wir sind sehr glücklich, sehr hyped. Und gerade auch sehr beschäftigt, weil es halt immer näher kommt. Und der Druck daher steigt, aber es ist super. Also uns geht's gut und wir sind sehr gut vorbereitet. Und die Plays sind ready für die Bühne.
Gang, gang, bang, bang.
Glaube ich. Ich meine, es ist ja auch also 6 Städte, München, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Köln und Leipzig. Und dann aber auch recht große Venues, wie ich gesehen habe. Also kann ich mir vorstellen, dass es so ein richtiger Jumpstart ist irgendwie aus der virtuellen Welt rein in die große Halle irgendwie. Das ist bestimmt aufregend.
Safe, Bro. Safe ist sehr aufregend. Und genau, also wir waren da auch sehr drüber gefreut über den Ticketverkauf. Also es ging ja wirklich sehr, 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 sehr schnell so. Und da wäre wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr möglich gewesen, aber wir haben uns sehr bewusst dazu entschieden, das einfach nicht zu verlegen, sondern einfach diese erste Tour, die soll wirklich für die Core-Fans sein. Wir machen das auf diesem Level jetzt schon seit mehreren Jahren und waren noch nicht auf der Bühne, haben noch keinen einzigen Song live gespielt. Deshalb wird dieses erste Event einfach wird das Dankeschön sein für den Support für all diese Jahre. Und genau, deshalb ist es auch einfach geiler, wenn wir da im geschlossenen Rahmen sind und nicht inflationär jeden reinholen, der jetzt mal gerade schaulustig ist und Kaffee-Fan, die mal real sehen will. Das ist nicht Sinn der Sache. Also das sollen schon die Jungles und Faith sein, die bei Tag 1 am Start sind. Und die werden da auch sein. So Köln war in 1-2 Tagen, war alles weg. Die Plays sind heiß. Wir warten drauf und wir sind genauso heiß drauf. So, in Leipzig gibt's noch ein paar Tickets, falls die schon sehr gerne feiern, ihre Spektakel nicht zu verpassen, dann los geht's nach Leipzig, meine Freunde.
Ja, ich habe gesehen, 4 von 6 Städten sind jetzt schon ausverkauft, ne? Also das ist wirklich, das zeigt, wie gesagt, wie stark da diese Fanbindung auch ist. Ich finde das eh im Moment ziemlich krass, muss ich sagen, weil jetzt so nach Corona kriegt man immer mehr mit, wie wichtig diese Touren sind und auch wie wichtig es ist, so live gut zu performen, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, Alter, was war das für ein krasses Event? Und ich finde, man merkt auch immer mehr, wie sich diese Fanbindung zeigt. Zum Beispiel ein Künstler, den wir schon seit Tag 1 hier im Podcast so ein bisschen supporten. Und ich habe letztens gesehen, ihr folgt dem auch, nämlich Nawacha. Der Bro hat jetzt auch so eine Tour gemacht und er ist eigentlich nur ein recht kleiner Künstler. Und direkt, also erstes Konzert, auch Köln, war anscheinend ultra Abriss, ausverkauft und sowas. Und da sieht man eben, wie wichtig diese Konzerte sind und wie wichtig diese Fanbindung ist.
Safe, Bro, das ist überwichtig, das ist überwichtig. Und schön, dass du das erwähnst und schön, dass du das auch gesehen hast. So, Nawacha, mit dem Bild sind wir auch jetzt schon seit einiger Zeit connected. Also so rein auf menschlicher Ebene, einfach weil es auch menschlich einfach ein sehr guter Mensch ist und genau, wir sind da connected und seine Musik auch geistkrank, Bro. Also die ist uns über den Weg gelaufen und Gänsehaut am Start in Kaffer-Fendi-Manier. Deshalb man ist sowohl menschlich als auch musikalisch und geistig sehr verbunden und an der Stelle auch lieben Grüße an Nawacha, mein Freund.
Ja, Mann.
Geiles Konzert in Köln gehabt, ich hab's gesehen, war wild.
Geil, dass du den erwähnst, Bre. Ich habe Bluetooth, hier habe ich so eine Aufschriebliste. vor mir und da steht Navaja supporten. Abi Jim Cap hat mir den gezeigt und ich hatte keine Zeit und mir den nicht gegeben und habe mir den vor ein paar Nächten reingezogen und war richtig so in dem, ja, aber so ist es halt manchmal, weil der B schon sehr musikalisch sehr krass und deswegen großer Zufall, dass wir hier in den ersten Worten über den B stolpern.
Ja.
LG.
Ja, Mann, sehr geil. Liebe Grüße.
Ja, Mann, wir küssen.
Genau, Bro, aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, du sagst es so, weißt du, auch Navaja de B geht zum ersten Mal auf Tour, die Leute sind geisteskrank hyped und weißt du, der B ist ja auch noch Untergrund so und das zeigt halt einfach, wie wichtig diese Fanbindung ist, wie wichtig es auch einfach ist, diese Base am Start zu haben, weißt du, so Mainstream schön und gut, aber Mainstream erfüllt dich nicht so. Das sind die Menschen, die dich erfüllen, weißt du, die dich bedingungslos supporten, die hinter dir stehen, die zu deinem ersten Konzert kommen, etc., die dich mit Merchandising supporten, was weiß ich. Also das ist der Shit und das ist der Real Shit vor allem. Deshalb sind das alles sehr gute Zeichen, finde ich, für Künstler, wenn da so eine Art von Support am Start ist. Und nicht jetzt dieser Mainstream-Radio, Spotify, Deutschrap brandneuer Support. Der ist vergänglich.
Ja, man sagt ja, dass 1.000 echte Fans reichen, um ein gutes Leben führen zu können. Und ich finde, gerade bei solchen Fällen merkt man das irgendwie immer wieder, dass hinter so einer großen Präsenz in den Playlisten oft gar nicht so eine enge Fanbase steht, sondern es eher halt darum geht, einfach zu streamen, man hört sich eine Playlist an und so weiter. Also ja, sehr, sehr krass, muss ich sagen. Ich bin super hyped auch auf die Tour. Und ich habe mir jetzt nochmal so im Vorfeld so ein bisschen so angeguckt, was es alles so für Videos gibt. Und ihr wart ja auch bei Colors, wo ja auch so Billie Eilish, Quavo, Gunna und so weiter war. Und da, finde ich, hat man schon gesehen, dass die Live-Skills am Start sind. Also ich bin sehr hyped, muss ich sagen.
Safe, Bro. In Quavo und Drake of Money waren die
Ja,
Plays bei Color.
jetzt hat Eventim geschrieben, Young Kaffer und Küçük Efendi zeigen sich in echt, die Maske fällt. Young Kaffer und Küçük Efendi wagen den Schritt und werden real, quasi vom Avatar zum Superstar. Und ich glaube, die große Frage, die sich wahrscheinlich alle Fans stellen, ist so, in welcher Form werden die Brees in Erscheinung treten? Also kann man dazu schon was teasern? Was sieht man, wenn der Vorhang fällt in der Halle? Oder ist das alles noch top secret?
Also es gibt einigermaßen, stiften wir immer ja ein bisschen Verwirrung in unseren Darstellungsformen und so. Was geht bei denen? Kommt jetzt eine Handpuppe auf die Bühne? So, dies, das. Also kann sein, Ünal Abi kommt einfach und die Brees chillen Malediven. You never know. Aber nee, Bro, also das ist irgendwie auch das Schöne, dass jeder da so ein bisschen was anderes erwartet oder andere Befürchtungen auch irgendwie hat und das zieht sich auch allgemein gerade so ein bisschen durch die Fahrwasser, in denen wir unterwegs sind, dass das so ein bisschen ist so, oh, bitte kommt nicht so auf die Bühne, oh, bitte jetzt nicht so, bitte nicht dies, bitte nicht das. Und ja, genau, also ich finde es, ich weiß nicht, Kev, wie du das siehst, aber eigentlich gar nicht aufklärungsbedürftig. Weil
Nee,
muss
nee.
eigentlich ein Grundvertrauen einfach in die Brees herrschen,
Ja.
weißt du, dass wir, weil das sind Leute, wie gesagt, das sind Leute, wir machen jetzt ja auch nicht so Mainstream quasi Welle zurzeit, dass wirklich halt nur Leute kommen, die das selber auf dem Schirm haben und auf dem Schirm bekommen. Und wie Kev eingangs gesagt hat, und die werden wir eh auch nicht enttäuschen, so vom Ding her. Deswegen halte ich es eigentlich persönlich nicht für notwendig, irgendwie Entwarnung zu geben oder irgendeine Art von Sicherheit. Nochmal zu droppen, dass die Leute wissen, ah, okay, meine 40 Euro gehen nicht für ein Videoscreening drauf oder so. Ja, also so viel kann man sagen.
Das kann man sich halt auch selbst erklären, denke ich. Also wer Cover-Fandy kennt,
Ja.
so der sollte wissen, was in etwa auf sie zukommt. In etwa, weil Cover-Fandy sind immer für Überraschungen gut, aber in etwa sollte man das umreißen können.
Ja, ich konnte es auch erst gar nicht glauben, muss ich sagen. Vor allem letztes Mal, als wir gesprochen haben, da stand, glaube ich, noch im Raum so ein Metaverse-Konzert und da war das auch gerade so ein Riesending mit diesen ganzen Metaverse-Sachen. Und ich bin aber froh, dass es jetzt so gekommen ist, ne, mit echten Hallen, echten Venues und so. Was würdet ihr sagen, worauf freut ihr euch am meisten bei diesem großen Schritt?
Also das Connecten mit den Leuten eigentlich, Sherwin El Presidente, das ist, glaube ich, das, was so am meisten begeistert, weil wir ja privat und Kunst erfolgreich trennen sozusagen, so dass man dieses Feedback auch nie so wirklich hat, weißt du, also ein direktes Feedback, dass Leute mit der Musik irgendwie emotional connecten. Also ich glaube, der größte Teil ist wirklich die Leute, die es feiern, in einem Raum zu haben und die Mucke sozusagen zusammen als Bindeglied, zwischenmenschliches Bindeglied so wirken zu lassen, ein bisschen. Ich glaube, das ist echt das Ding. Also das wäre für mich auch schon so ein Riesending gewesen, einfach, also scheiß auf Auftritt, so nach dem Motto, sondern das, ich glaube, das ist auch für die Leute, die kommen, die wirklich jetzt nicht schaulustig sind oder so, ist das auch das Ding. Also nur Leute, die die Mucke auch irgendwie checken, die Bock auf die Mucke haben und die irgendwas Emotionales in vielen Fällen auch damit verbinden. Und das teilt man sozusagen einfach in einem Raum für eine gewisse Zeit. Also es geht da jetzt im Ansatz nicht darum, also natürlich geben wir uns die wildeste Mühe, ist ja klar, aber es geht jetzt nicht um, machen wir jetzt Beyoncé-mäßige Show oder weißt du, wie viele internationale Rapper kriegen die noch dazu auf die Bühne, damit das irgendwie Welle macht, sondern es geht einfach um Unity.
Ja.
Die Brace.
Ja. Hab da eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Es ist echt dieser Unity-Gedanke und ja, vor allem, Bro, diese Momente, also weißt du, also vor der Crowd zu stehen, vor den Menschen, die einfach dich auch all die Jahre schon supporten und die Musik kennen, die Texte auswendig hören, weißt du, wenn die ganze Halle so mit dir gemeinsam die Lieder singt, diese Momente, also die, von denen freue ich mich gerade. Und genau diese Emotionen einfach im Raum, in die Augen von den Menschen zu schauen, etc., die Emotionen zu sehen und gemeinsam einfach das alles zu durchleben. Also ich denke, das wird sicherlich auch nicht ein klassisches Konzert, wie man das von Deutschrappern oder so kennt. Ich denke, das wird viel mehr ein Abenteuer und ein Erlebnis.
Genau, ja, Sherwin bin ich auch freundschaftlich, glaube ich, um das auch nochmal dazu zu sagen, ist, glaube ich, auch geil, so für uns beide einfach, weißt du, weil wir unsere Leben quasi Schulter an Schulter leben und halt dann irgendwann Mucke gemacht haben und jetzt, also weißt du, du hast diesen Zirkel Schluss sozusagen, diesen, dass der Kreis sich schließt, den hast du halt nie so wirklich, wenn das sich nicht sozusagen spürbar in der Realität manifestiert, was man so macht, weißt du? Und das ist halt wirklich so ein Moment, wo Leute zusammenkommen, wo du merkst, okay, das ist jetzt keine DM oder ein Fan-Tattoo oder sowas, also weißt du, was ich meine, sondern dass man sozusagen als zwei Freunde quasi diesen Schritt auch nach Jahren macht und einfach solche Erlebnisse macht, die nachhaltig einfach diese Musik auch für uns erlebbarer machen, weißt du? Also es geht ja nicht nur um die Fans, sondern genau, dass wir beide das zusammen auch zu so einem Punkt bringen, dass wir sagen, so, ey, wir gehen zusammen auf die Bühne und also das ist auch ein großer Freudefaktor, so auf jeden Fall. Und Vorfreude.
Ja, Mann, das ist auf jeden Fall. Ich habe kurze Erinnerungen dazu, einfach so eine Story aus der Vergangenheit, um auch einfach mal nochmal zu verdeutlichen, wie sehr wir eigentlich diese Sache so schon vor Jahren eigentlich manifestiert und von geträumt haben. Shanu, erinnerst du dich beispielsweise Diamonds Aufnahmen etc.? Wir haben wirklich, stundenlang vor einem großen Fenster gestanden und haben in die Crowd quasi in die Fußgängerzone haben wir performt und haben uns auch vergessen, weißt du, weil wir das so hart gefühlt haben, damals schon, das ist jetzt Jahre her.
Krass.
Und ja, wofür du das gerade sagst, dass ich da so einen kleinen Backflash einfach bekomme, jetzt echt, ist der Kreis wird sich einfach schließen, weißt du, so in der Diamonds Performance im Fenster, die wird einfach Jahre später so mit denselben Emotionen, auf einer ganz anderen Bühne, mit ganz anderen Menschen und ja, wird sehr spannend auf jeden Fall. Also wir freuen uns da sehr drauf. Das wird sehr besonders einfach für uns. Weil wir das einfach schon seit Jahren machen und da gab jahrelang so tief connected sind.
Ich kann mir auch vorstellen, ich meine, ihr habt wirklich so was Einzigartiges geschaffen und jetzt über so viele Jahre hin so einen Erfolg auch gefahren und jetzt diese 2D-Welt zu durchbrechen und dieses letzte bisschen mitzuerleben, das gehört ja einfach dazu. Das ist ja ein Teil von dem Ganzen, diese Menge an Leuten, diese Fanbase mal mitzuerleben. Und es gibt euch natürlich auch wieder neue Inspiration. Es ist ja was ganz Neues, was man wieder erfährt und sowas. Also ja, krass, wirklich. Ich bin unfassbar gespannt.
Jetzt bin ich sie.
Ihr bringt ja Gott sei Dank meistens so Alben raus, mit einem Konzept auch dahinter und taucht dann wieder sehr lange unter. Zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, das letzte Musikvideo ist, glaube ich, 11 Monate her, also schon eine ganze Weile. Heißt, ihr habt in der Zwischenzeit immer so einen gewissen Abstand auch zu allem, was geschieht. Ihr seid nicht voll drin, obwohl ihr so Artist seid. Was würdet ihr sagen, was hat sich so in den letzten 11 Monaten, 10 Monaten und so weiter, was hat sich da so krass verändert, jetzt wo ihr wieder im Geschehen seid, jetzt wo ihr wieder mitspielen müsst? Was waren so die größten Änderungen?
Ja, ich glaube, so die größte Veränderung, also wenn man so eine Veränderung nennen kann, ist unsere Strukturen, würde ich so ein bisschen sagen. Weißt du, unsere Strukturen im Hintergrund haben sich ein wenig geändert und vor allem haben sich die musikalischen Strukturen auch geändert. Also wir haben in letzter Zeit sehr viel mit anderen Produzenten zusammengearbeitet. Wir kriegen ja jetzt die EP vor der Tour. Vor der Tour weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, aber es kommt eine EP und die ist beispielsweise
3D EP.
Die ist komplett produziert von Menu Abi und unser Album wird im Anschluss kommen und da haben wir auch mit sehr vielen krassen Produzenten zusammengearbeitet, die uns einfach wirklich auf eine neue Stufe gebracht haben. Eine Stufe, die uns vorher ehrlich gesagt auch noch nicht so bekannt war, dadurch, dass wir Musik bisher komplett eigenständig gemacht haben. Also wirklich, da gab es keinen Dritten, der involviert war. Höchstens mal unser Hauptproduzent Classico. So, aber sonst, weißt du, seien es die Aufnahmen, sei es der kreative Prozess, der ist immer komplett eigenständig halt entstanden, bis hin zu Mixes und so. Das ist ja auch alles kreative Arbeit. Und da ist uns ja so zum ersten Mal bewusst geworden, ehrlich gesagt, dass man mit der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, die ihre Arbeit in Perfektion sozusagen ausführen, dass man sich einfach viel, viel besser ergänzt und selbst einfach auch nochmal ganz andere Ebenen musikalisch erreichen kann. Und genau, Bro, da sind wirklich sehr viele krasse Sachen entstanden. So, wir haben viel mit dem Face Mix und MacLeod gemacht, viel mit Jumper gemacht, sehr viele krasse Sachen mit Jumper wirklich. So, da werden harte Sachen kommen mit den Face, Barber, DTP etc. Das sind viele Produzenten. Das ist jetzt nicht abschließend in Wille. Ist also auch kein Disrespect, wenn ich jemanden nicht genannt habe, so, aber es kommt wirklich sehr wilde Musik kommt auf uns zu und die haben wir halt in Zusammenarbeit mit anderen krassen Drehs gemacht. Und deshalb würde ich sagen, das ist so mit die größte Veränderung, wenn man das Veränderung nennen kann, in musikalischer Hinsicht und in visueller Hinsicht merkt man ja auch, dass die Drehs jetzt nochmal ein bisschen anders um die Ecke kommen. So. Und genau, also da sind auch weitere Veränderungen. Aber ich weiß gar nicht, ob man das jetzt Veränderungen nennen kann. Das sind eher so Weiterentwicklungen, würde ich sagen. Veränderungen ist immer sowas Abschließendes, finde ich. So, da schließt man was anderes ab und beginnt was Neues, aber wo ist es nicht? Also wir entwickeln unsere Figuren, unsere Musik, unsere Persönlichkeiten entwickeln wir weiter.
Das heißt, 2024 kommt eine EP und ein Album.
War das too much, Bre?
Oder? Das ist ja wild.
Ja, Bro, das ist schon der Plan. So, man kann natürlich nie alles so 100% sagen, so, weil die Wahrsagerkugel ist nicht am Start. Aber genau, also wir geben unser Bestes und das ist der Plan. Krass. So, wir wollen dieses Jahr die EP troffen, wir wollen dieses Jahr das Album troffen und dieses Jahr kommt die Tour. Es kommen viele wilde Sachen, die wir jetzt auch noch nicht alle sagen können, aber 2024 wird auf jeden Fall das YKKI hier in Deutsch bereit, meine Freunde.
Also ich bin wirklich sprachlos von diesen News. Richtig, richtig nice. Ich habe vorhin so ein bisschen rumgedruckst irgendwie mit diesem ganzen so, ja, Fanbindung und ne, so wie wichtig das ist und so. Ich wollte eigentlich eine Frage stellen und zwar, ich habe das Gefühl, dass ein großer Teil von dieser engen Bindung eurer Fans auch dadurch herrührt, dass ihr die ganze Zeit so ein bisschen auch wie so ein Geheimtipp seid, so ein bisschen diese Designerin, dieser DJ, dieses Parfum, was noch nicht jeder auf dem Schirm hat und man kann so ein bisschen empfehlen. Also Fame, aber so noch nicht dieses Mainstream, ja, ist ja obvious, jeder kennt's und so. Und habt ihr nicht auch so ein bisschen Angst, dass wenn man quasi jetzt diese Barriere durchbricht mit TikTok, mit jetzt viel Musik, mit Live-Tour, mit allem Möglichen, dass dann auf einmal so Stimmen kommen wie so, ah ja, das ist ja, ne, hier ist ja, kennt man ja mittlerweile, bla bla, und dass so dieses Geheimtipp-Ding, diese Special Sauce so ein bisschen weggeht.
Tja, boah, gute Frage, Bresi. Also du meinst durch mehr Präsenz, dass man durch
Ja.
mehr Präsenz oder dass man, ja. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also es gibt ja verschiedene vielleicht Eckpunkte, die so eine Weichenstellung irgendwie ausmachen können. Das kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du gewisse Moves machst, dass du, also wir haben jetzt, ich glaube, wenn du überzeugt bist von der Kunst, sage ich mal, die du machst, dann siehst du dich jetzt auch nicht limitiert oder beschränkt. Und
Ja.
das tun wir auf jeden Fall auch nicht. Also wir denken jetzt nicht, dass wir sozusagen auf irgendeinen bestimmten Radius, in dem wir uns bewegen können, irgendwie beschränkt sind und wir irgendwie aufpassen müssen, dass wir da keine Grenzen überschreiten. Im Gegenteil, Bro. Also alles, was wir aktuell immer Bock haben, das machen wir wirklich auch. Also sei es musikalisch und da steckt schon auch eine, also künstlerische Authentizität hinter, würde ich jetzt mal sagen, weißt du?
Das ist auf jeden Fall eine sehr berechtigte Frage, weil wir uns da auch natürlich Gedanken drum machen und auch bevor wir diesen Schritt gewählt haben, gesagt haben, okay, wir sind jetzt präsenter. Da haben wir uns natürlich auch Gedanken in die Mystik gemacht, wird die Mystik drunter leiden etc. Aber wir sehen das ehrlich gesagt eher anders, weil die Mystik, die lebt jetzt nicht nur durch Sachen wie, keine Ahnung, wir treten nur als Comicfigur auf, sondern die Mystik, die ist in erster Linie erstmal musikalisch. Also wir haben uns auch dazu entschieden, diesen Weg zu gehen aufgrund unserer Musik und nicht umgekehrt. Also wir haben nicht gesagt, wir zeigen uns nicht und machen jetzt Musik, sondern wir haben eine Art von Musik gemacht, die wir im Verborgenen mystisch machen wollten, ohne unser Gesicht zu zeigen, weil wir auch der Auffassung waren, dass diese Art von Musik, die wir machen, gar kein Gesicht braucht. Und diese Linie haben wir weiter durchgezogen. Aber wir sind aktuell einfach nur präsenter. Aber trotzdem weiß niemand, wer wir sind. Trotzdem weiß niemand, was ich bin, wer ich bin, was ich hab, wo ich war, wo ich gerade bin. Also es ist trotzdem alles mystisch so. Und auch in Bezug zur Musik so. Die Musik, die gibt auch sehr wenig Auskunft über die Personen dahinter, inhaltlich gesehen. Weißt du? In der Musik ist, weißt du, da treten wir nicht auf und sagen, yo, ich bin hier geboren, das ist meine Hut, der Dre hat mich zu dem gemacht, das weiß ich. Also das ist nicht Inhalt unserer Musik so. Wir erzählen nicht realitätsnahe Stories aus dem Leben, sondern wir erzählen realitätsnahe Emotionen quasi aus dem Leben. Weißt du, es sind alles Emotionen und die Mystik bleibt daher weiter erhalten. So, die Mystik ist nicht begrenzt auf die Präsenz von Papa Fembo, sondern die Mystik ist in erster Linie ist sie entstanden durch die Musik. Und die Musik bleibt weiter mystisch und die Figuren und Personen dahinter auch. Und das ist nur eine Frage der Präsenz, nicht eine Frage der Mystik. Und genau, dann sollten sich eigentlich eher mal Menschen überlegen, weißt du, die da haten über die Präsenz oder so. Die sollten sich mal eher überlegen, ob sie da mit der Zeit gehen, etc. Im Endeffekt, wir machen Musik so und wir wollen die Musik auch an den Mann bringen. Deshalb machen wir das, weil wir überzeugt sind von unserer Kunst und wollen, dass da so viele Menschen wie möglich von profitieren und inspiriert werden. Und da ist es halt einfach ein Ding des Zeitgeistes, einfach auch mit Präsenz am Start zu sein, so. Und deshalb sehe ich das gar nicht so, so mit Musik finde ich, hat das nichts zu tun, wo die Musik Dienst ist weiter am Start. Wir entscheiden darüber, wie viel wir von unserer Musik aufgeben wollen. Aber die Musik hat jetzt nicht damit zu tun, ob ich
Ja.
vor der Kamera schon performe oder nicht, sondern es geht inhaltlich um die Musik und darum, ob du der Musik ein Gesicht zuordnen kannst oder ob du dich selbst zum Gesicht dieser Musik machst, sozusagen. Und diese Option bleibt weiterhin offenbar. Genau.
Ja, jetzt hast du schon so ein bisschen Kritik angesprochen und du hast auch Musik angesprochen. Und ich finde, wenn man mal so in so ja, nerdigere Foren reingeht, dann sieht es aus wie so ein bisschen so ein Marmite-Effekt. Es gibt so die einen, die sagen, es ist so krass und es drückt quasi so eine Emotion aus, die nicht durch die Lyrics und sowas wiedergegeben ist, sondern da ist so eine futuristische Melancholie dabei und ne, whatever. Und die andere Seite ist halt so, ja, ist halt so materialistischer Rap, ne? So, und das ist halt dann so, wenn man so sich sowas durchliest, sind es immer so diese beiden Seiten, die es irgendwie gibt. Wie steht ihr zu dieser Kritik oder wie nehmt ihr sowas wahr?
Ja, Bro, also ich finde grundsätzlich zu all diesen Dingen sind nicht wirklich erklärungswürdig, also und auch nicht zu gefallen. Also du kannst nichts machen, was von Bedeutung ist, wenn du nicht auch auf Ablehnung an irgendeiner Stelle triffst. Also alles andere ist belanglos. Und unser Business ist halt, oder was heißt unser Business, unsere künstlerische Vorstellung ist weder irgendwie inhaltliche. Also wir bauen uns keine eigene Box, in der wir selber halt rumschwimmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, so als Übererklärung zu all den Fragen. Wir sagen halt nicht so, okay, das sind die Grenzen von YKKE und oh, bitte, lass uns nur so in diesem künstlerischen Becken uns quasi bewegen, was erwartbar ist und was quasi gefordert wird von Rezipientenseite oder so. Genau, Bro, deswegen die Kritik jetzt im Speziellen auf, ja, ist halt irgendwie so materialistischer Rap. Ja, Bro, ich weiß nicht, also die Abstraktionsfähigkeit, so die kann man Leuten nicht beibringen und so, weißt du? Und auch die emotionalen Frequenzen, auf denen die Leute so unterwegs sind in ihrem Leben. Und ja, manche haben die Antennen halt so eingestellt, dass die Bres hören und manche hören halt nur Rauschen. Und so irgendwie, genau, also wir können gerne auf speziell darauf eingehen, natürlich mit Inhalten der Musik und so. Und natürlich kann man da auch was dazu sagen. Allgemein die Rechtfertigungsnot sehe ich gar nicht so. Umso besser, wenn es halt auch Leute nicht feiern. Alles andere ist belanglose Scheiße, so in meinen Augen.
Ich habe letzte Woche mit einer Freundin gesprochen, die arbeitet bei Ambition. Das ist so eine Hip-Hop-Marketing, die also machen so, wenn Brands so ein bisschen in die Hip-Hop-Kultur rein wollen und so. Und die haben so was ganz Cooles. Die bringen immer einmal im Jahr, bringen die so den Ambition-Score raus. Und da werden quasi Marken danach gerankt, wie cool oder wie sehr sie Hip-Hop-Credibility haben und in unserer Kultur stattfinden. Und dann kann man quasi anhand von Zahlen und Umfragen und so weiter sagen, warum zum Beispiel, es ist komplett random, aber so ein Mercedes-Benz mehr in der Hip-Hop Popkultur stattfindet als ein Toyota oder sowas, ja. Und das quasi mit Zahlen belegt. Und da in diesem Report gehen die auch immer auf so Trends ein, die gerade stattfinden. Also was sehen die gerade? Was haben die jetzt so im letzten Jahr analysiert? Was hat sich verändert in der Hip-Hop-Kultur? Und das sind dann so Sachen wie zum Beispiel, dass es so alles ein bisschen inklusiver geworden ist, dass zum Beispiel so Mental Health ein Thema ist, dass viel mehr so Female Empowerment ist und so. Und ein Thema, was dort auch drin vorkommt, ist quasi, dass es so
Quiet Luxury jetzt im Deutschrap angekommen ist. Quiet Luxury bedeutet so im Allgemeinen, ne, wenn man so ein bisschen zurückblickt im Deutschrap, was haben die Rapper getragen? Gucci All Over Print und Dior Bags und Louis Vuitton und so weiter. Und Quiet Luxury bedeutet eher so diese cleanen Brands, so Brunello Cucinelli, Loro Piana oder so, dass man quasi siehst, keine Markenzeichen mehr, aber unfassbar teuer und so ein Kram. Und dass das mit reinkommt, auch Einfluss auf die Musik ein bisschen hat, also diese ganzen Flex mit gut, nur noch Gucci und sowas, dass das auch ein bisschen zurückgeht und quasi alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr ehrlich wird und sowas. Und ihr seid ja auch sehr stark so in dem Fashion-Game immer drin gewesen, seid jetzt auf einmal in der echten Welt und könnt quasi wirklich zeigen, was ihr tragt, was euer Stil ist und so. Bekommt ihr sowas mit? Also, oder seht ihr das auch, dass Quiet Luxury im Deutschrap jetzt ein Ding ist, dass man eher so nachhaltig, Vintage, No Brands und so weiter trägt? Mhm.
Ja, Bro, ich finde das nice. Also, ob das jetzt geiler ist, um das so zu werten, ist es jetzt irgendwie so, ich bin auf Loro Piana und Dings so, weiß ich nicht. Also, weißt du, Quiet Luxury, ja, ich glaube, es geht einfach darum, mir soll es selber gut gehen und das soll das auch so ein bisschen repräsentieren, weißt du? Also im Prinzip ist es derselbe Kram in einem anderen Gewand. Das hat jetzt halt mehr irgendwie auch so eine Ich-Bezogenheit, so, weißt du? Weil ich finde eigentlich das Geile auch an plakativen Sachen und plakativer Mode ist auch irgendwie so, Bro, weißt du, wenn ich's feiere, ich feiere es einfach, weißt du? Und so, selbst wenn jemand Bock hat, wie jetzt noch vor Jahren, dass man einfach so fett irgendein Brand auf der Brust geschrieben hat und so, das hat es so auf die Stirn geschrieben, dass du halt einfach wahrgenommen werden willst für so, okay, ich mache einfach das Money oder ich mach's nicht oder ich will zumindest, dass man denkt, dass ich das Money mache, dass es eigentlich geil ist. Ich find's irgendwo auch ehrlich, weißt du, so dieses, also ich find's einfach wegen der Plakativität, wenn das überhaupt ein Wort ist, finde ich es einfach irgendwie auch ein Stück weit geiler als so dieses so, Bro, der kostet halt 700 Euro, der Polunder, so, aber sag's keinem, aber ist geil, wenn es irgendjemand so undercover rausfindet. Also weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie, ich check schon den Film, ja. Ich find's auch geil und so, und das hat halt mehr die Ich-Bezogenheit, so, ja, ich gönn mir halt was und so, man muss es ja nicht sehen, es geht ja niemand anderes was an, aber ich will, dass es halt krasseste Kaschmir ist und so. Also wenn das Ding ist, ist geil, aber so allwertigere Fashion, oder weißt du, so nachhaltigere, wertigere, moralischere, nicht so in Anführungsstrichen angeberische, also wenn man das so negativ wertet, Tendenz, dass man sagt so, okay, man, weißt du, das Auto soll bequem sein, das soll, weißt du, aber von außen so subtil und so, ist schon geil, aber wie gesagt, ich sehe halt den Unterschied nicht mehr. Also die Menschen verändern sich auch nicht, weißt du? Also der Typ, der jetzt auf den einen Film geht, der ist nicht auf einmal der andere Bre geworden, so, auch wenn er es gerne hätte, dass man es von ihm denkt, sondern der ist einfach so auf, ja, okay, das ist jetzt irgendwie nicht mehr cool, plakativ unterwegs zu sein. Ich möchte aber schon trotzdem, dass die anderen Leute im sozialen Umfeld oder sei es halt eben eine breitere Öffentlichkeit so, dass die trotzdem denken, so, ich, weißt du, ich mach Geld oder ich kenne mich aus oder so. Also dieses Statussymbol-Ding, das ist im Prinzip genau dasselbe, weißt du, das ist wie wenn du Volvo XC90 whips einfach so, der Bre kostet dich halt auch schnell mal mit stabilen Rims viel Geld, weißt du, so, und es ist aber im Prinzip genau dasselbe, wie wenn du, keine Ahnung, dir, weißt du, Cayenne, also eine G-Klasse so. Ist halt laut und das, genau, dann Cayenne ist halt laut und ich find's aber auch geil, wenn man dazu einfach stehen kann, weißt du, also wenn man da Bock drauf hat, und da bin ich auch voll der Meinung, muss man gar keinen Bock drauf haben, so, aber wenn man darauf Bock hat, dann dieses Old Money Ding, ja, also ich find's geil, weil Old Money halt, dass New Money auch mal Old Money sein kann und so aussehen kann, sozusagen, dass das irgendwie so gecheckt wird, dass man irgendwie denkt so, okay, ich muss nicht immer aussehen wie Robert Geis, so, wenn ich irgendwie bisschen Money mache, so, ich kann auch ein bisschen subtiler unterwegs sein, so, das finde ich geil, dass man so diese Abgrenzung nicht mehr hat, weißt du, so, und das ist auch irgendwie klar, je mainstreamiger Rap wird, kulturell gesehen, desto mehr bildet sich da sozusagen auch eine neue Klasse, die daraus hervorgeht. Und davor war es halt immer dieses, ich hatte nichts und jetzt muss ich so im übertriebensten Maße zeigen, dass ich einfach was hab, weißt du, Urus Geld, Gucci Head to Toe, dies, das, Logo Massaker und so. Und ich finde das im Prinzip eine logische Entwicklung von Rap, dass dass es jetzt eben nicht mehr so ist, so, ja, ich kann es nur mit Rap schaffen, sondern auch so dieses Unternehmertum, was so dargestellt wird und so, das spiegelt sich darin so ein bisschen, dass die Leute sagen so, okay, warum soll ich jetzt eigentlich anders rumlaufen als so ein Typ, der jetzt, was weiß ich, irgendein anderes Business hat, weißt du, der läuft ja auch nicht, weißt du, wie ein Zuhälter rum all day. Und das ist eigentlich ganz geil so, dass sich das mehr angleicht, dass man einfach sagt so, okay, ich muss jetzt nicht aussehen wie ein Rapper, sondern ich kann auch aussehen. Also das fand ich schon immer geil. Hab letztens so ein altes Halt die Fresse von Summer Jam gesehen. Gibt so ein ganz altes und der Bre war immer schon so in so Hemden unterwegs. Wisst ihr, was ich meine? Der sah schon immer so aus irgendwie so so Moneymacher, aber halt nicht mit Rap Moneymacher. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz geil, dass der, also das fand ich schon immer geil, so diesen Look. Also ich finde persönlich auch diesen Schnösel-Look, finde ich übergeil. Also genau, und das ist ja so ein bisschen die Schiene auch, wenn man ehrlich ist, so dass es halt so ein bisschen mehr sophisticated wird und bisschen schnöseliger so. Und ansonsten bei den anderen Sachen, bei vielen Rappern ist es halt auch, glaube ich, einfach ein Minus, so krass laut und reich auszusehen. Es gibt Leute, die machen bestimmt so viel Money mit Rap, aber die leben halt davon so, yo, ich trinke Bier beim Späti so. Und das geht halt einfach nicht zusammen sozusagen. Also die Zielgruppe und die Nahbarkeit, die so repräsentiert wird, die geht eigentlich mit diesem Aspekt, ich mache es aus kommerziellen Gründen auch, geht nicht so wirklich zusammen. Das heißt, wenn die so wirklich das Geld raushängen lassen würden und so, dann wäre das ein Divide auf jeden Fall mit der Fanbase. So, die wären drauf, okay, ich dachte, du bist ein Bre von uns und chillst auch so hier an der Corner und fährst U-Bahn.
Ja, ja, true. Ja, stimmt.
Genau, aber was sagst du dazu, Bre? Also was sind deine?
Meine Meinung zu Quiet Luxury in Deutschrap?
Genau.
Ich glaube auch, es kommt, aber es wird schwierig, weil ich glaube, es gibt viele Rapper, die zwar jetzt viel Cash machen und es war immer recht einfach, das auch zu zeigen, weil du gehst quasi zu Gucci, du gehst zu Dior, du gehst quasi einmal ins KDW und dann gehst du raus und siehst reich aus und siehst fresh aus. Und wenn dieser Trend so ein bisschen over ist, dass du das halt nicht mehr trägst, dann muss man wirklich so in die Materie reingehen. Dann muss man so verstehen, hey, wie kombiniert man verschiedene Farbtöne, Texturen und so weiter? Zieht man jetzt den Kaschmir-Pullover mit einem kleinen Tuch irgendwie an oder was weiß ich oder so? Und da halt reinzukommen, da muss man dann echt auch so Connections in so, ja, so Kulturkreise haben oder Leute, die sich halt wirklich, die so im Game sind und das halt verstehen irgendwie. Deswegen, ich glaube, es ist was kommen wird und was auch viele Leute dann fühlen werden, aber es ist nicht so leicht und es wird auch so ein bisschen, es wird nicht für alle was sein, es wird für einen Teil vom Deutschrap was sein und wahrscheinlich auch so ein neues Subgenre im Deutschrap irgendwie abgrenzen.
Okay, verstehe, der.
Aber ich muss sagen, ich fand es jetzt auch ganz witzig, als man jetzt die ersten Visuals gesehen hat und bei dir dachte ich sofort, du bist irgendwie auf der Jagd oder so mit diesen Timberland Boat Shoes. Also, bei Kaffer kann man nicht viel sagen, weil er fast nie was anhat.
zu warm, Bre, zu warm. Ja, man muss aber auch sagen, Sherwin Bre, das hängt ja auch mit dieser Präsenz zusammen und so. Also wie gesagt, wir bringen jetzt ein EP, dann gehen wir auf Tour, dann kommt das Album. So, ja. Und da ist auch eine Zäsur dazwischen, so zwischen EP und dann Tour und Album. Aber diese Schnelllebigkeit von TikTok und so, also die ist schon auch eingepreist, to be honest. Also wir legen schon und geben uns sehr viel Mühe mit Details und so. Aber dieser das, was du jetzt sagst, wie du uns jetzt gerade wahrnimmst, also ich achte da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so krass drauf. Also ich habe nie so den Blick für, okay, die Leute sehen das jetzt, was ziehe ich genau an, sondern dieses, weißt du, also Medium TikTok zum Beispiel, Bro, du, das wird beim Scheißen konsumiert, so, weißt du, excuse my French, aber also den Anspruch, den wir haben an Sachen, den spiegeln wir jetzt nicht bei TikTok, weißt du? Also das ist wirklich, also klar, so fashionmäßig bei dem Thema ist eh auch immer Geschmackssache so, aber wir machen das jetzt nicht mit dem Auge, dass wir wirklich so irgendein Outfit auswählen, irgendwie jetzt wochenlang, um irgendwelche TikToks zu drehen, sondern das halt so nebenbei machen wir das einfach auf diesem Medium geschuldet, dem, dass es einfach 2 Sekunden Aufmerksamkeit kriegt. Und verstehst du, was ich meine? Es macht keinen Sinn, quasi seinen allerkrassesten Mantel, an dem man 4 Wochen gearbeitet hat, mit dem Kick zu hängen, so vom Ding her, weißt du? Und TikTok ist einfach Kick. Und klar, da achten safe auch Leute drauf, auch vielleicht, wenn ich das jetzt persönlich nicht so im Blick habe. Aber der Flavor ist sozusagen trotzdem so ein spontaner Flavor einfach, weißt du? Also nicht jetzt dieses, aber das ist eben auch, und das muss man auch halt irgendwie checken, weil es gibt halt so dieses sophisticated, so ich habe einen Stylist und oh fuck, kann ich dazu ein hellblaues Tüchchen dazu anziehen und kann ich mir irgendwo, weißt du, so diese Dings, das ist nicht der Flavor irgendwie des Mediums, so gefühlt. Und genau, also es ist eher so ein bisschen so Adam Sandler-eske Spontanität, weißt du, so, und also ja. So, das ist auch das, was ich bei anderen Leuten irgendwie feiere. Also ich feiere gar nicht so dieses sophisticated Ding so auf, oh Bro, der hat einfach so, weißt du, so diese Schuhe 30 Mal geputzt bevor, also ich find's wack. So, also weißt du, was ich meine? Und ich glaube, 99% der Leute zum Beispiel, die jetzt gucken würden, so, okay, was hat Fando jetzt zum Beispiel an? Die checken gar nicht, was abgeht. Die sind so auf, okay, so, weißt du, was ich meine? Weil, also es soll auch nicht put together aussehen, sozusagen, sondern irgendwie diese Intuitivität, die bricht schon da, wenn man sich da zu viel Gedanken drüber macht. Also ähnlich wie der Musik auch, weißt du, du kannst das alles irgendwie kaputt machen, indem du jetzt halt irgendwie, also weißt du, so, wenn du dich fly, also du musst dich wohlfühlen, wenn du dich fly fühlst, so auch wenn es gar keiner checkt, dann geh raus, weißt du, zieh dich nicht noch 3-mal um, weil du irgendwie denkst, so, oh fuck, aber ich könnte ja das noch mit dem kombinieren. Und das wäre also zum Beispiel Farbkombination, ich find's voll wack. Ich persönlich, also wir beide haben auch untereinander andere Styles und so. Ich finde Farbkombinationen und so zum Beispiel voll wack. Ich habe so viele Klamotten, ich könnte so viel so da so zusammenstellen, so auf, oh, das T-Shirt passt zu dem. Aber der Flavor geht dadurch kaputt, weißt du? Der Flavor ist einfach so dieses Anziehen, Rausgehen und dass es von innen halt so durchscheint, so okay, der rockt einfach 2 verschiedene Grüntöne, die gar nicht zusammenpassen, so. Damit fühlt man sich dann halt auch auf
die 3XL-Sneaker.
Ja, so mäßig, genau. Also, ja. Genau, ist auch eine Art Quiet Luxury, so, weißt du, einfach so auf, ja.
Also ich sehe das eigentlich, im Grunde genommen sehe ich das so wie Fando, alles ist am Ende Geschmackssache und alles hat auch seine Daseinsberechtigung, deshalb kannst du mich höchstens nach meinem persönlichen Geschmack so fragen, weißt du, und persönlich mag ich das schon, also bin persönlich schon auch mehr ein Fan von Quiet Luxury. Aber ist halt nur persönlicher Geschmack, wie gesagt. Also ich feiere auch laut Luxury extrem. Ich hab's nur nicht so gerne an mir, weil, keine Ahnung, also ich fühle mich so schon sehr laut, weil ich, keine Ahnung, groß bin, etc. Und genau, deshalb will ich mich noch lauter aufpassen. Deshalb
würde ich dir auch nicht empfehlen, mein
ja,
Team.
Ja, du weißt ja, wie das ist.
Du weißt, da bin ich so Playboy. Wenn der Bre jetzt noch so komplett den Nadelstreifen, weißt du, sich zurecht machen würde, für TikTok wäre Feierabend einfach. Also
ja, aber es ist am Ende, glaube ich, trotzdem Geschmackssache. Also jeder wie er mag. Ja. So. Deshalb mein persönlicher Geschmack ist eher Quiet Luxury. Aber wenn ich zum Beispiel mir Fando angucke, so Fando finde ich viel geiler in Loud Luxury, weil er halt einfach ein krasses Auge dafür hat, so, und auch wie er beschreibt, weißt du, er macht das viel mehr intuitiv und so. Ich feiere das so hart einfach. Und ja, auch dieses Farbding, was Fando eben angesprochen hat hier, weißt du, ey, ich habe hier einen grünen Schnürsenkel und jetzt habe ich hier an meinem Knopf noch so, an meinem Hemd noch so einen grünen Knopf und jetzt habe ich das System durchgespielt, Basis, weißt du? Also für mich erinnert mich das eher schon fast so an Zwangsverhalten, ehrlich gesagt, weißt du? Dass die Leute da so schon fast verzweifeln und zwanghaft versuchen, da irgendwelche Farben miteinander in Kombination zu bringen. Weißt du, so Harmonie ist immer Kunst, aber Disharmonie ist auch Kunst. So. Deshalb ist die Frage, willst du nach Perfektion streben? Und findest das dann schön? Oder findest du lieber oder eher die Schönheit im Chaos, sag ich mal so? Und genau, deshalb ist es, das ist voll menschabhängig, denke ich, voll geschmackabhängig, voll persönlichkeitsabhängig, etc. Und deshalb habe ich da jetzt keine festgefahrene Meinung so zu. Ich finde beides geil und finde beides auch voll vertretbar.
Ja, aber Sherwin, wenn du so einen TikTok siehst, wo man mich sieht, dann wäre das laut Luxury. Oder überhaupt kein Luxury. Nee. Also ich achte jetzt auch nicht so krass auf Luxury, sage ich jetzt mal, weißt du?
Ich finde, es ist was dazwischen, weil ich finde so, es gibt so dieses, wenn man es in einer Dimension sieht, ist zum Beispiel auf der linken Seite so Loro-Piana ohne Logo, einfach nur, man merkt, okay, die Wollqualität ist irgendwie super high, und auf der anderen Seite ist so ein Gucci-Jogging-Anzug mit einer Gucci-Cap und dazu so eine Dior-Umhängetasche und dazu Philipp Lyon-Sneaker oder sowas, ja. Und das wären so die zwei Extreme, sag ich mal. Aber ich finde auch, bei dir ist es wirklich, man muss so zweimal hingucken, weil so, ne, so 3XL-Sneaker oder so, ist jetzt nicht die fette Brand drauf, dann so, der Bro rockt ganz gerne Moncler und sowas, aber auch mit diesem kleinen Logo. Also ich finde, es ist so gut zusammengestellt.
Bro, was sagst du zu deinem Gaucho-Style?
Zu dem Gaucho-Style?
Das offizielle Gaucho-Style. Ich dachte, das wäre vielleicht auch offensichtlicher, wenn ich Gaucho sage. Nee, Gaucho, so ein bisschen inspiriert an Ronaldinho Gaucho. So. Nee, Bro, ich find's echt überkrass, Mann. Also Fendo ist immer seiner Zeit voraus, das kann ich sagen, so. In ein paar Jahren machen die Leute das nach so, und das fand ich schon wieder auf einem ganz anderen Trip.
Ich bin auch mal gespannt, jetzt wo ihr quasi ganz neue Möglichkeiten habt, dadurch, dass ihr jetzt in der realen Welt angekommen seid, was uns da alles noch erwartet, weil es gibt ja heutzutage immer mehr Collabs von Brands und Rappern und eine Special Edition irgendwie, dass man mal ein bisschen mehr rausbringt als, sag ich mal, in Anführungszeichen nur Merch, sondern wirklich was, wo man auch kreativen Input geben kann und Schnitte und Farben beeinflussen kann und so. Also fände ich auch sehr passend, wenn da von eurer Seite mal was kommt.
Wir warten, dass der Schuh von Pharrell reif wird, so. Das ist ja die Blazerei.
Ja, safe. Ja, nee, aber zu diesem Quiet Luxury auch, du kannst, also mit Geld kannst du so viel machen, weißt du, also wenn du jetzt wirklich auf den Film gehst oder dich irgendwie, ja, es ist genau der gleiche Scheiß, so trotzdem, um es nochmal so klipp und klar zu sagen, weißt du, also wenn du wirklich auf Qualität Wert legst und wirklich so der Understatement Dawn sein mit, Bro, also auch so in diesem Öko-Bereich und so, weißt du, was für Money ausgeben kannst für irgendwelche Couches und so, die nicht im Trend sind für Materialien im Haus und so, weißt du, also du kannst schon richtig diesen Film fahren auf, also weißt du, Marke auch so vom Ding her, weißt du, also ich sehe es als genau denselben Scheiß, du machst es nicht, wenn du nicht irgendwie entweder selber dadurch eine Art Erhabenheitsgefühl haben willst oder weißt du, so, also du kannst die Klamotten selber machen, beispielsweise, weißt du? Also wenn du jetzt 500 Euro in die Hand nimmst, du kannst, wenn du da Bock drauf hast, alles machen, was du möchtest, mit den krassesten Materialien und so, und dann steht da trotzdem nicht Loro-Piana hinten drin, weißt du?
Ja.
Also sozusagen dieses, Bro, also weißt du, Name-Dropping ist Name-Dropping so. Und am Ende des Tages, wenn dich jemand fragt, was ist das für ein Pulli, oder whatever, und du da eine Marke drauf droppen kannst, dann ist das same shit. Und ich finde, wie gesagt, nochmal halt eher so das irgendwie so, ja, widersprüchlicher einzumachen auf bescheiden und so. Und dann, also, weißt du, so lass es lieber raushängen. Also ich mag diese lauten Leute schon, weißt du, so.
Dass man quasi Quiet Luxury macht, aber eigentlich damit was viel Lauteres aussagen will als mit laut Luxury, falls das überhaupt ein Begriff ist.
Ja, voll, Bro. Also es gibt...
Nee, ist eigentlich ein sehr guter Gedanke, wollte ich nur sagen. Also weißt du, dieses Quiet Luxury ist schon fast lauter. Ist nur in der Quantität weniger, weißt du, weil weniger Leute es checken, so. Aber die es checken, die checken es dann umso lauter, weißt du. Deshalb, und das ist ja auch so das Ding dahinter, glaube ich. Im Endeffekt ist es genauso wie Fans sagt, das ist so selbst... weißt du, Selbstbestärkung. So, du kannst dir denselben Shit auch machen lassen, so ohne Marke. Vielleicht sogar noch besser. Aber darum geht's hier wahrscheinlich halt nicht.
True. Ja, voll. Aber ich glaube auch, da gibt's auf jeden Fall, was man so mitkriegt, halt zwei Lanes, die halt so gefahren werden. Es gibt schon sehr extrem, so wie so oft Amerika orientierten, so, weißt du, also wird safe kommen, dass jetzt eher auch so dieses ganze Punk-Ding und so, weißt du, also vielleicht gibt's bald so Machine Gun Kelly, was weiß ich, Opium-eske Typen auch mit so spiky Frisuren und was weiß ich. Und es ist halt so nochmal viel crazier laut, so von diesem quasi Aufmerksamkeit ziehenden Dings her. Und auf der anderen Seite gibt's halt auch dieses so komplettes Understatement-Ding, was aber auch halt immer nur Trends sind, Bro. Also wenn, das ist halt das Ding mit dieser Authentizität, weißt du, so, die musst du halt irgendwie checken, weil wenn die Leute denken, so, oh, Birkenstock ist gerade so voll in und du siehst halt irgendwie ein Bremen mit Birkenstock, du weißt, der hätte die halt sonst nicht gerockt, wenn die nicht im Trend wären, so Real Talk, weißt du? Und genau, Bro, da, also authentisches Dings, das ist halt irgendwie das Ding, dass du irgendwie siehst, okay, der Bremen hat einfach Bock, sich so anzuziehen, wie der sich anzieht. Und das, dem läuft man halt, finde ich, nie über den Weg, dass man denkt, weißt du, so, oh, der hat schon immer einfach das gemacht oder der ist einfach, also weißt du, und zwar ist es immer von irgendwo und du merkst halt, weißt du, du könntest eigentlich sagen, so, oh ja, voll krass und so, die irgendwie jemand verzichtet auf Statussymbole oder sonst irgendwas, aber man sieht das eigentlich immer nur im Trendkontext, finde ich. Es sei denn, du hast jetzt irgendwie einen gegenteiligen Eindruck, dass du irgendwie sagst, so, okay, da werden irgendwie Trends gesetzt und nicht adaptiert, dann sag ruhig, aber...
Also wenn dann, also weil du gerade davon gesprochen hast, was quasi alles so aus Amerika rüberschwappt und dass es quasi alles so ein bisschen aus Amerika kommt und dann in Deutschland nachgemacht wird, in Anführungszeichen. Ich glaube, so eine Sache, die vielleicht ein bisschen in Deutschland auch ihren Ursprung hat, ist alles, was so in diese Rave-Fetisch-Kultur geht und jetzt immer mehr so auch in der Mode angekommen ist. Das sehe ich zumindest hier in Berlin sehr krass und dann sehe ich eher, dass das von Berlin in andere, ja, hauptsächlich europäische Städte rüberschwappt. Das wäre vielleicht so eine Sache. Aber die ist auch noch nicht so krass im Deutschrap angekommen. Wobei ich das auch immer mehr sehe, muss ich sagen.
Ja, aber dass sie sich auch so fetischmäßig kleiden, meinst du, so fashionmäßig?
Rapper? Ja, also guck mal zum Beispiel so eine Domiziana beispielsweise, ist ja auch Berlin, das ist ja auch nicht klassischer Deutschrap und sowas. Aber sowas zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein Trend, wo ich sagen würde, der ist schon so Berlin-based und kommt so von hier.
Ja, voll. Da hast du wahrscheinlich recht.
Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar ein ganz anderes Thema. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr Horst Lünen kennt, diesen Whisky-Tester von YouTube. Habt ihr schon mal von ihm gehört? So ein alter Mann, der immer so Whisky probiert.
Ist der
Schmackofatz-Bré? Nee, aber dem sei so, so ähnlich. So ähnlich, okay. So ähnlich, ja. Und also komplett weirde Überleitung jetzt. Auf jeden Fall dieser Horst Lüning, der ist so auch so Whisky-Tester und halt so ein älterer Mann, der gibt so ein bisschen so Tipps für Unternehmertum und whatever. Und ich habe mir den halt immer mal reingezogen, weil der so ein bisschen erklärt, wie man so ganz gut sein Geld anlegen soll und so weiter. Und er hat halt dann sein Portfolio gezeigt und meint, ja, Aktien ist gut, ETFs ist gut, aber Bitcoin und Krypto ist ja voll drin und zu einem sehr großen Teil. Und es war so nach diesem ganzen Hype und ich war ein bisschen so, ah komm, ist es überhaupt noch ein Ding, geht es noch ab? Und dann war der zweite Impuls, den ich bekommen habe, auf einmal höre ich so eure Hörproben mit irgendwie Kryptomilliardäre und alles und auf einmal geht der Bitcoin-Kurs durch die Decke, alle Nachrichten sind voll damit und ich denke mir so, die Zeichen waren da, die Zeichen
waren
safe da, ne?
Die waren safe da, aber die sind auch jetzt wieder da und die waren in der Vergangenheit auch schon oft da. Die Frage ist halt, denke ich, bei dieser ganzen Thematik, also wie sehr beschäftigt man sich halt damit? Man muss sich halt damit beschäftigen, also wenn du dein Geld irgendwo reinsteckst, da musst du halt wissen, wo dein Geld reinsteckt. So, also wenn du Lotto spielen willst, kannst du auch Lotto spielen, kannst auch Roulette spielen gehen und dein Geld dort auf Rot, auf Schwarz setzen und so. Aber deshalb, also wenn du dich mit der Bitcoin oder mit der Coin-Blockchain-Materie im Allgemeinen befasst, würde ich sagen, dass man auch jetzt halt eher in einem tiefen Markt ist. So, weißt du? Also es wird der Bitcoin, also wir handeln den ja aktuell nicht, verwenden den ja noch gar nicht und es sind halt immer mehr Anzeichen so, dass die Verwendung auch immer mehr Realität wird. In vielen Ländern ist es ja auch so. In Deutschland hängen wir sehr, sehr hinterher, so allgemein auch Investment dran belangt. Aber genau, Bro, also was den Bitcoin anbelangt, ich glaube, wir sind da trotzdem noch immer ganz am Anfang. So. Da werden mit der Zeit noch ganz andere Zahlen erreicht werden. Trotzdem ist das keine Anlageberatung.
Deshalb
stimmt, genau, immer wichtig jeder, dazu zu sagen.
Für sich die Entscheidung treffen, aber ich bin oder denke, wir sind da wirklich sehr überzeugt von, weil wir da auch schon früh rein sind, um ehrlich zu sein. Also um einfach mal ein bisschen zu flexen, wo die ersten Investments haben die Pre 2009, 2010 rum getan.
2009, 2010, ja, also okay. So, das checke ich jetzt sofort. Bitcoin-Kurs 2009.
Guck's dir besser nicht an.
Was?
Bro, Milliardär wirst du nicht von heute auf morgen. Da muss man einige richtige Entscheidungen treffen. Nee, Bro, also hat jetzt keine Aussagekraft, weißt du? Ich will damit einfach nur sagen, dass wir es einfach schon früh auf dem Schirm hatten so und schon früh einfach in der Materie drin waren. Man ist jetzt 2009 all-in gegangen, deshalb soll es jetzt keine falschen Bilder so erwecken, aber es ist halt einfach eine Sache, die schon lange am Start ist, die jetzt immer mehr an Relevanz gewinnt und ich denke, noch warten uns noch ganz andere Zeiten. So.
Ja, also ich bin immer noch ein bisschen geschockt von dem Kurs von 2009. Das würde auch so ein bisschen erklären, warum ihr so eure langen Abstinenzzeiten vom Deutschrap so gut übersteht, wenn ihr 2009 schon in Bitcoin investiert habt. Dann
Die OGs wissen auch Bescheid. Also wir haben Songs wie lebende Legenden, die wir auch mal geteased haben. Also viele warten da seit Jahren drauf. Also lebende Legenden ist, glaube ich, aus Fernando Wanderer 2014, 2015 rum. Und das ist, da sind wir auch schon uns am Erfreuen über den Bitcoin-Kurs.
Okay.
Ja, also crazy. Genau, wir sind da wirklich schon länger dran interessiert und länger mit beschäftigt.
Also ich hab's jetzt so verstanden, dass quasi jetzt irgendwie Bitcoin zugelassen wurde für ETFs und weil da eben so viel Geld im Markt ist, geht der Kurs einfach automatisch hoch, ganz einfach ausgedrückt irgendwie, weil jetzt diese riesen ETFs von BlackRock und so weiter auch in Bitcoin investieren können.
Also, ist sicherlich auch mit ein Grund, Bro. Wobei diese ETF-Ding, also ich glaube, der Hype, der war sogar schon. Also die Ankündigung war letztes Jahr, da ist der Bitcoin auch nochmal gestiegen. Und dann gab's im Januar, war glaube ich, wurden die ETFs eröffnet, man kann da investieren. Da ist auch nochmal gestiegen. Das sind ja jetzt nochmal auch nochmal ganz andere Entwicklungen. Und genau, ich hatte da mit Handy auch jetzt vor dem letzten Bullrun hatten wir da auch nochmal drüber gesprochen, weil wir überlegt haben, ob wir da nochmal reingehen. Und da hatte ich quasi auch schon gesagt, so, dass das noch gar nicht im Mainstream ist. So. Also der Bitcoin gerade mies am Steigen, so, aber niemand berichtet darüber, niemand erzählt mir im Alltag davon, so, also niemand kriegt das mit. AKA, also der ist gestiegen, vermutlich wegen größeren Investitionen. Und jetzt kommt jetzt langsam so diese Mainstream-Welle, dass die Leute, keine Ahnung, sich Accounts aufmachen bei Coinbase, bei Binance, um jetzt irgendwie auf den Zug aufzuspringen. Genau, ich denke, das ist gerade die Welle. Also vielleicht erleben wir jetzt sogar bald wieder eine Korrektur, bevor es dann to the moon geht.
Ja, geil. Ich muss sagen, ich liebe diese Deep Talks mit euch wirklich, auch wenn wir so immer ein bisschen abschweifen von so Deutschrap-Themen, was wir eh eigentlich gar nicht so groß unter die Lupe nehmen wollen. Genießt das sehr und mehr habe ich nicht zu sagen. Ich muss sagen, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Talk, wenn wir wahrscheinlich wieder auf ein sehr großes Kapitel zurückblicken können, wenn dann die Tour rum ist und das Album und die EP draußen sind. Freue mich schon darauf und vielen Dank für eure Zeit.
Vielen Dank, Beer Pro. Vielen Dank. War sehr nice. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns auf dem Konzert wahrscheinlich, gell?
Yes.
Sehr geil. Sehr geil.
Ja, ich hoffe, das Interview hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich freue mich schon auf einen Part 3, wenn wir dann auf die Tour und alles zurückblicken können. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, dann folgt doch gerne diesem Podcast, damit unterstützt ihr uns, aber ihr verpasst auch keine Folge mehr. Wir releasen nämlich immer in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Deutschrap-News-Folge. Da sprechen wir über Gossip, über Beef, über die neuesten Releases, nehmen Songs unter die Lupe, geben Hintergrundinformationen und. Und immer mal wieder, donnerstags, kommt ein Interview von uns raus und es sind auch schon viele weitere in der Pipeline. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt doch gerne diesem Podcast oder hinterlasst eine positive Bewertung. Da freuen wir uns immer sehr und ansonsten macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.